Der Mensch ist also getrennt von Gott, hat also diesen Liebesentzug erlebt. Und wenn wir jetzt sehen, wie Gott ins Paradies geht, dann ruft er etwas. Was ruft er da? Bitte? Adam, wo bist du? Wissen Sie, was das ist? Das ist der Liebesschrei Gottes. Gott hat Liebeskummer. Gott hatte den Menschen geschaffen als Gegenüber. Und jetzt ist diese Ehe zwischen Gott und Mensch kaputt gegangen. Warum? Weil sich der Mensch ja für Satan entschieden hat, ihm gehorsam zu werden, sich ihm unterzuordnen. Und jetzt beginnen erst die Probleme für den Menschen. Und zwar durch Folgendes. Was passiert jetzt? Wir haben gesagt, der Mensch kommt jetzt unter die Herrschaft Satans. Aber jetzt passen Sie gut auf. Gott hatte den Menschen eingesetzt als Verwalter über diesen Planeten Erde. Und dadurch, dass sich der Mensch Satan untergeordnet hatte, übernimmt jetzt Satan praktisch diese Stellung. Da liegt das Problem. Verstanden? Der Mensch war als Verwalter dieses Planeten Erde eingesetzt. Und dadurch, dass der Mensch sich Satan untergeordnet hat, hat Satan also praktisch die Schaltstation übernommen über diesen Planeten Erde. Deshalb, dieser Planet Erde ist Herrschaftsbereich Satans. Nicht, dass man meine, das ist so eine wunderschöne Erde, keine Sorgen, sondern dieser Planet Erde ist Herrschaftsbereich Satans. Und deshalb erleben wir ja auch, wenn wir die Weihnachtsgeschichte jetzt hören, so von Jesaja her, das Volk, das im Finstern wandelt. Ja, warum? Weil dieses Finsternis ist, weil Satan hier der Chef geworden ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Also, der Jesus als das Licht der Welt betritt jetzt diese finstere Stätte, diesen Planeten Erde. Damit wird eigentlich doch erst wirklich, ja, Weihnachten. Und diese Erde wird von daher zur Möglichkeit, dass man wieder Leben bekommen kann, weil Gott sich unser annimmt und unser erbat. Deshalb kann man sich wahrscheinlich von daher auch gut vorstellen, dass Satan alles dran setzt, wo Christen aktiv sind, dass er aus allen Rohren schießt. Warum? Überlegt mal. Absolute Finsternis und da steht einer mit einer Fackel in der Hand. Das ist Orientierungshilfe. Und Satan wird alles tun, um diesen Christen, die bewusst Zeugen Jesu sind, das Licht auszublasen, oder? Da wird er mit dem Feuerlöscher kommen, nicht nur, sondern da wird er einen ganzen Wasserwerfer in Marsch setzen, um das auszukriegen. Ist doch ganz klar, ist doch logisch. Deshalb müssen wir uns also nicht wundern, auch als Christen, wenn wir unter Beschuss geraten und wenn wir da manchmal auch wirklich Kämpfe durchmachen müssen. Nur, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Also, der Mensch, Verwalter, Satan übernimmt diese Verwaltung, Satan wird Herr dieses Planeten Erde. Und daraus resultiert nun diese ganze Problematik. Dadurch, dass Satan jetzt hier Herr geworden ist und sein, wie ich eben schon mal sagte, Steckenpferd ist Blut, Tränen, Leid, Not, Krankheit und so weiter. Sein eigentliches Anliegen ist Leben nehmen. Leben nehmen, zerstören. Das ist sein Anliegen. Die Bibel sagt uns nicht so sehr viel, und jetzt kommt diese Frage, ja, aber wenn Gott doch allmächtig und allwissend und allgegenwärtig und so weiter ist, warum, und das ist ja dann diese ganz übliche Frage, warum hat er dann dies nicht verhindert? Er hätte es doch verhindern können, er hätte doch Satan gar nicht jetzt diesen Freiraum geben brauchen, dass er uns da so auf die schiefe Bahn bringt. Stopp, Moment. Hierzu müssen wir einiges sagen. Zunächst mal, Gott zeigt uns in seinem Wort einerseits, dass Satan ein ehemaliger Engelfürst war, ein Lichtengel, und dass er gefallen ist. Abgefallen von Gott. Warum? Weil er sein wollte wie Gott, auf gleicher Ebene. Und das hat Gott nicht mitgemacht und deshalb hat er ihn gestürzt. Und mit ihm sind viele andere Engel auch abtrünnig geworden. Und diese abtrünnigen Engel, nennt die Bibel Dämonen, also ehemalige Engel. Die Bibel sagt uns aber nicht so viel über diesen Hintergrund, was in der unsichtbaren Welt Gottes geschehen ist, mit diesem ganzen Abfall und so weiter, sondern sie zeigt uns vielmehr den anderen Bereich, wie wir als Menschen durch den Herrn Jesus also herauskommen können aus diesem Dilemma des gefallenen Schöpfungsdaseins. Erich Sauer hat in seinem Buch, wie hieß der Titel noch? Ich komme im Moment nicht drauf. Hat in seinem Buch das mal so ein bisschen abgehandelt und ich kann das jetzt nur so ganz einfach zitieren. Und zwar sagt er so bildhaft, es ist nicht so entscheidend zu wissen, wie das, bitte nur Zitat, also ich, ist nicht meine Formulierung, ja, wie das Wildschwein in den Garten gekommen ist, sondern es ist viel entscheidender zu wissen, wie die Wildsau wieder rauskommt. Verstehen Sie den Gedankengang? Die Bibel zeigt uns also viel mehr darüber, wie Erlösung möglich ist, wie wir also rauskommen aus dieser Notsituation, als die Hintergründe, wie und was da alles so geschehen war, eben in der unsichtbaren Welt Gottes mit dem Fall Satans. Nur bleibt trotzdem die Frage, warum hat Gott das denn überhaupt ermöglicht? Nicht? Dann ist Gott zum guten Schluss doch schuld? Stopp, hier müssen wir weiter überlegen. In der Theologie sprechen wir davon, in einer doppelten Verneinung, dass es Gott nicht gewollt hat. Das heißt, er hat sich neutral verhalten. Warum? Gott hatte den Menschen geschaffen als Gegenüber, als Persönlichkeit. Und das müssen Sie wissen, das ist jetzt nicht Angeberei oder dass wir uns da selbst in die Tasche krücken oder lügen oder was einbilden, sondern die Bibel sagt uns, dass wenn wir hier unsere Erdenzeit zu Ende haben und neuer Himmel, neue Erde ist, dass wir im Himmel sind, dass wir höher sind als die Engel. Muss man sich mal vorstellen, wir werden höher sein als die Engel. Wir werden sogar die Engel, die abgefallenen Engel, richten. Der Mensch hat also vor Gott einen Stellenwert, da können wir uns selbst nichts drauf einbilden, ganz gewiss nicht, alles nur Geschenk und Gnade. Aber der Mensch hatte vor Gott einen Stellenwert, eine Adelsstellung, wie wir sie vielleicht für uns im Moment gar nicht verstehen. Aber tatsächlich, nur jetzt überlegen wir bitte, wenn Gott verhindert hätte, dass Satan die Eva anspricht und ihr praktisch Möglichkeit lässt, für oder gegen zu entscheiden, hätte er dem Menschen die Persönlichkeit genommen und hätte ihn damit zur Marionette gemacht. Verstanden? Nochmal. Hätte Gott eingegriffen, wo Satan unterwegs war, in Richtung Eva, hätte er da Einhalt geboten, hätte er dem Menschen das Persönlichkeitsdasein genommen, dadurch, dass er ihn bevormundet hat oder hätte. Das hat Gott nicht getan, sondern er hat ihm den Freiraum gelassen, Persönlichkeit zu sein, zu entscheiden für oder gegen. Das hat der Mensch leider sehr ungut entschieden. Er hat sich gegen Gott entschieden. Und er hat sich für Satan entschieden. Nur daraus resultiert natürlich jetzt all das, was wir um uns herum sehen. Ob Krieg, ob Naturkatastrophen, ob persönliches Leid, ob Krankheit, etc., etc. Auch die Krankheit zum Beispiel ist doch nur ein Ergebnis der Sünde, das heißt des Sündenfalls. Vorher hat es keinen Tod gegeben. Vorher hat es keine Krankheit gegeben. Vorher war nur, sagt Gottes Wort, alles sehr gut. Nur das haben wir also unsererseits, das heißt der Mensch, Gott aufgekündigt. Dieses Verhältnis, Liebesverhältnis zu Gott, haben wir, hat der Mensch, unterbrochen. Da ist also Gott nicht an Schuld. Oder wollen Sie gerne eine Marionette sein? Ich nicht. Deshalb müssen wir, um das jetzt so noch einmal klar durchzuziehen, sagen, es wird im Himmel nur Freiwillige geben und es wird auch in der Hölle nur Freiwillige geben. Wer in den Himmel möchte, der kann zu dem Herrn Jesus kommen und er wird in den Himmel kommen. Die Freiheit, die Entscheidung hast du. Nur wer den Herrn Jesus nicht will und ablehnt und sich nicht bewusst vor ihm beugt und sein Leben ihm anvertraut, der hat sich eben ganz bewusst gegen Erlösung entschieden und bleibt im Herrschaftsbereich Satans. Und deshalb jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Wir leben zwischen zwei Kraftfeldern. Sie sehen hier vorne diese beiden Lautsprecher, den einen links, den anderen rechts. Ich weiß nicht, ob man das von hinten sehen kann. Also hier vorne links und rechts, ja. Diese beiden Lautsprecher. Nehmen wir an, von Ihnen gesehen links, von meiner Seite rechts, das hier, ich mache mal hier so einen roten Punkt da drauf, das sei Gott. Und hier der linke Lautsprecher, das sei Satan. Wir befinden uns genau zwischen diesen beiden Kraftfeldern. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir leben auf dieser Erde im Kraftfeld Satans, in seinem Herrschaftsbereich. Gott hat uns aber ein Angebot gemacht, er gab seinen Sohn, er baut also eine Brücke in diese Welt und schenkt uns die Möglichkeit, dass wir über diese Brücke, also über den Herrn Jesus, wieder mit Gott versöhnt werden können. Das ist sein Angebot. Wir müssen also entscheiden, ob wir aus dem Herrschaftsbereich Satans heraus wollen. Wer sich neutral verhält, ganz normal, ich sage das mal, ich bin ja selber evangelischer Pastor, kann man das also leisten zu sagen, wer sich so super neutral verhält und sagt, Mann, ich weiß nicht, wie man das hier so sagt, ne? Ich sag mal den Platt, Mann, Kerch, reicht mal aus. Ich weiß nicht, haben Sie das verstanden? Also meine Kirche, so, nicht, so ein bisschen fromm, so alle Jahr zweimal in den Gottesdienst, nicht? Und mal so ein bisschen fromm, natürlich, nicht, klar, bin ja konfirmiert worden. Und so. Der bleibt im Herrschaftsbereich Satans. Sie brauchen sich also gar nicht für Satan entscheiden, sondern sie sind in seinem Herrschaftsbereich. Verstanden? Deshalb, Neutralität führt lediglich dazu, dass wir in der Gemeinschaft Satans bleiben und auch mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und der Jesus sagt uns in Matthäus 25, dass dieser feurige Pfuhl, von dem er spricht, also der Ort, der ewigen Verdammnis ist, dass der nicht gedacht war für Menschen, sondern für Satan und die mit ihm abgefallenen ehemaligen Engel, also Dämonen. Müssen wir uns also heute fragen, ganz ehrlich, wie ist das eigentlich? Kann man eigentlich so dumm sein, als Mensch, wo man das Angebot der Liebe Gottes in Christus verstanden hat, dass ich also umkehren darf, meine Sünde ihm bekennen darf, ihn bitten darf, werde du ab sofort Herr in meinem Leben, dass ich also rauskommen darf aus dieser Umklammerung der Macht Satans. Dass ich dann so dumm bin und bleibe einfach ganz sittsam, nett und freundlich so in diesem Herrschaftsbereich sitzen? Kann doch wohl nicht wahr sein. Verstanden? So, wir befinden uns also zwischen zwei Kraftfeldern. Nur, wenn ich mich Gott versuche zu entziehen, also wenn ich von diesem rechten Punkt, hier linker Punkt, wenn ich mich davon weiter weg begebe, was passiert dann? Begebe ich mich umso weiter in den Herrschaftsbereich Satans. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge einfach mal so hören und auch bitte bedenken. Wer hier also Menschen kaputt macht, auf diesem Planeten Erde, ist nicht Gott, sondern Satan. Wenn wir also bitte einen anklagen wollen, dann bitte nicht Gott. Sondern dann müssten wir eigentlich einen anderen Adressaten finden. Das wäre zunächst dann vielleicht Satan. Dass er sagen, Mensch, jetzt sind wir schon dir auf den Leim gegangen, nicht? Dann finde ich es so gemein, dass du uns dann so schikanierst und kaputt machst und so, nicht? Und wissen Sie, ich habe Menschen gesehen, die kaputt gegangen sind in der Sünde. So sehr, das kann man gar nicht erzählen. So sehr kaputt. Wenn Satan einen einmal im Klauen hat, dann reitet er einen, bis es wirklich nicht mehr geht. Und ich habe gesehen, auch in den Kämpfen mit Besessenen, nicht? Das ist ja dann Dämonie so knallhart dabei. Wie Satan versucht hat, diesen Menschen das Leben zu nehmen, in diesen Kämpfen. Ich weiß davon zu erzählen, das kann ich Ihnen sagen. Also Satan hat immer vor, Leben zu nehmen. Aber bitte bleiben Sie doch nicht in diesem Herrschaftsbereich, sondern Bitte, entscheiden Sie sich für den Herrn Jesus. Rufen Sie den Herrn Jesus an und bitten ihn darum, da raus zu dürfen. Das ist das Angebot, was er uns in seinem Sohn Jesus Christus also macht. Ich muss mich mit noch ein paar Fragen auseinandersetzen, weil diese Fragen immer wieder gestellt werden in diesem Zusammenhang. Vielleicht müssen wir vielleicht das noch weiter vollenden, gerade diesen Gedanken eben. Wenn wir schon einen anklagen, dann können wir Gott schon gar nicht anklagen. Satan ist die große Frage, ob wir den anklagen können. Nicht? Hören tut er sowieso nicht darauf, kann sich also auch sparen. Eigentlich müssten wir uns selber anklagen. Und zwar würde die Anklage lauten, ich kann natürlich nicht sagen, was kann ich dafür, nicht? Da die Eva damals, ne? So kommen ja dann die Fragen. Ich kann doch nichts dafür, dass die Eva damals so dumm war und hat das gemacht. Und der Adam. Nein, heute müssen wir die Frage mit Sicherheit anders formulieren. Ich glaube, wir müssen uns sagen, warum sind wir im christlichen Abendland Menschen, die eigentlich so gut um Gottes Wort Bescheid wissen könnten, die eigentlich auch wissen, um was es geht, dass wir wirklich Rettung in Jesus Christus erfahren können, persönlich, aber auch erfahren müssen, um gerettet zu sein für die Ewigkeit. Warum sind wir ja eigentlich so dumm und kommen nicht endlich da raus? Ja? Also eigentlich Anklage an uns selber. Und wissen Sie, ganz ehrlich, sind Sie frei? Diese vermeintliche Freiheit, wie der Satan Sie versprochen hat, sind Sie wirklich frei? Nein, nein. Sie müssen tun, was die Sünde von Ihnen will. Schöne Freiheit, was? Nein. Wirkliche Freiheit gibt es erst im Wiedergebundensein an Gott, in der Harmonie mit Gott, durch den Herrn Jesus. Da erst werde ich wieder zu der Persönlichkeit, wie Gott sie eigentlich ursprünglich von der Schöpfung her gedacht hat. Da darf ich wieder neue Entwicklung nehmen, mit der Vollendung dann bei Jesus sein, alle Zeit. Und da sind wir dann wirklich vollkommen. So, Fragen, über die wir uns noch unterhalten müssen. Nummer 1. Viele Menschen sagen mir, wenn das ein Gott der Liebe ist, dann kann ich an diesen Gott der Liebe nicht glauben. Warum? Weil ich dann all diese Not sehe und diese, wenn ich dann so sehe, Bilder hungernde Kinder. Ich war selbst in Südamerika und habe viele hungernde Menschen gesehen. Wenn Sie da vom Airport, vom Flughafen kommen und fahren dann in die Stadt nach Lima, also in Peru, nach Lima, dann sehen Sie nur Slums. Zunächst mal Slums in einer Form, in einer Art und Weise, wie man sie sich überhaupt nicht vorstellen kann als reicher Mitteleuropäer. Uns geht ja eigentlich gut. Das heißt ja nicht, dass wir alle so 20 Zentner Gold irgendwo im Keller liegen haben. Nicht? Da brauchen wir ja auch gar nicht. Aber wir haben alles dazu essen. Wir haben alles dazu essen. Und was das heißt, kann sich überhaupt keiner vorstellen, wenn man da unten gewesen ist. Überall da, wo Müllkippen entstehen, entstehen Slums. Warum? Weil sich die Kinder und auch Erwachsenen aus dem Dreck des Mülls, das, was irgendwie essbar ist, mit den Händen rauskramen und dieses stinkende Zeug dann essen. Das kann man sich auch mal vorstellen. Die Leute leben dort in einem Pappkarton. Wie Miele, Waschmaschine, ja? Da drin schlafen die. Das ist das Dach, was die über dem Kopf haben. Und da ist es nachts feucht kalt. Nur, ich verstehe das also, diese Frage, wenn das ein Gott der Liebe ist. Und dann diese Kriege und all diese Bereiche, die dann angesprochen werden. Erstens müssen wir also sagen, nicht Gott ist dafür verantwortlich. Ich hoffe, das haben wir verstanden. Aber dann kommt gleichzeitig die Frage, wie ist es dann möglich, wenn ich im Alten Testament lese, wie Gott so grausam sein konnte und sein Volk, also jetzt Volk Israel, dann Eroberungszüge macht und sie müssen da so ganze Völker so absolut ausradieren. Mit Mann und Maus, Eltern und Kinder und Großeltern und selbst die Tiere, alles musste vernichtet werden. Ich habe das schon oft gehört, dass Leute, die dann endlich angefangen haben, Bibel zu lesen, dann gesagt haben, also mit diesem grausamen Gott möchte ich nichts zu tun haben. Kann ich gut verstehen. Nur, bitte bedenken Sie die Zusammenhänge. Bei welchen Völkern, das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie aufpassen, bei welchen Völkern hat Gott angeordnet, absolut alles vernichten? Bei welchen? Wissen Sie das? nur bei denen, die Menschenopfer gebracht haben. Also Gräuelsünde in Hochkultur. Verstanden? Nur wo also Dämonen geopfert wurden, ja, Menschen wurden Dämonen geopfert, Satan geopfert. Und das geschieht bis heute. Das geschieht bis heute in unserem eigenen Land. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. In einer ganz besonderen Gruppierung, die wir als ganz wunderbar und nett ansehen, weil sie so viel Sozialgutes tun. Das sind die Freimaurer. Wird auf Heiligabend jedes Jahr ein Kind geschlachtet. Wahrhaftes. Nur, das darf man natürlich nicht laut sagen, aber das sind Dinge, die ich aus der Seelsorge sagen kann. Grauenhaft, was da heute in unserem satten Land, auf dem Gebiet, zivilisierten Land läuft. Das ist nicht zu fassen. Aber es gibt es wirklich. So, Gott geht vernichtend gegen diese Völker an. Warum? Weil das ganze Volk, das ganze Land ist verunreinigt von diesem Dämonengötzendienst. Und da hat Gott gesagt, ein Gräuel. Und hier haben wir jetzt ein praktisches Beispiel dafür. Ich will mein Angesicht dagegen setzen. Er vernichtet sie. Das ist aber so verständlich, auch all die anderen Dinge. Die Gegenstände selbst, die Tiere, sollten auf keinen Fall erhalten bleiben, musste alles vernichtet werden. Sie dürfen sich nichts aneignen. Warum? Weil das ja den Dämonen geweiht war. Gott hat also einen Grund gehabt, warum er das so tut. Warum? Sie müssen wissen, im Unterschied, zum Beispiel, wenn Sie, ich will es nur mal so praktisch sagen, wenn Sie eine Bibel nehmen und legen Sie sich die zu Hause, weiß ich, mitten auf den Wohnzimmertisch, dann wird Ihnen in Ihrem Hause in der Ehe oder Familie gar nichts besser. Also die Bibel, die da liegt und schön zu ist, die, da passiert, die hat keine Auswirkung. Nur wenn Sie ein sogenanntes 6. und 7. Buch Mose da bei Ihnen auf den Wohnzimmertisch legen, dann wird das Auswirkungen haben. Wissen Sie, was 6. und 7. Buch Mose, also das Buch Satans. So gemein, nicht, dass man da auch noch Mose zu sagt. Ja? Dabei ist das dreckigste, gemeinste Buch, Zauberbuch, was überhaupt auf den Markt geht. So, überlegen Sie mal. Satan handelt da, wo er irgendwo Möglichkeit hat und zerstört. Er wird aktiv. Nur Gott steht vor der Tür und klopft an und sagt, du lass mich rein. Verstehen wir den Unterschied? Satan wird also immer aktiv sein. Nur Gott will eingeladen werden. Da muss ich selbst ihn darum bitten. Warum lässt Gott es zu, dass Israel so schwere Wege gehen muss? Zum Beispiel 70 nach Christus. Jerusalem zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Dazu, ganz um Jerusalem herum, haben die Römer Kreuz um Kreuz, tausende Kreuze aufgerichtet und haben die Juden da gekreuzigt. Wie kann Gott das zulassen? Moment. Der Götzendienst in Israel war die Ursache. Gott hatte sie so oft gewarnt. Warum? Sie müssen sich vorstellen, Volk Gottes hat ein besonderes Privileg. Das heißt, wenn Volk Gottes sich Gott entfernt und Gott sich von daher von seinem Volk entfernt, hat Satan größte Freude, so grausam wie möglich mit Betreffenden umzugehen. Das ist das eine. Und das andere, da wo bewusst Götzendienst getrieben wird, und der Jesus hat es ja oft genug angeprangert, wo Götzendienst getrieben wird, wird Gott aktiv gegen seine eigenen Leute. Warum geschieht heute so viel Tragisches in der Welt, wie Katastrophen, Kriege, wir in unserer Wegwerfgesellschaft, auf der anderen Ecke hungern sie? Warum all diese Angst und? Warum Tschernobyl? Warum verunreinigtes Wasser? Warum Baumsterben? Lesen Sie mal Ihre Bibel und lesen Sie dann mal Offenbarung 16. Die Dinge stehen da. Sie sind angekündigt. Auch im Alten Testament. Eigentlich kann ich nur eins sagen. Fangen Sie doch bitte an, Ihre Zeitung zu lesen, beziehungsweise die Tagesschau gründlich zu gucken, auch manches Magazin, was darüber aufklärt, aber dann auch Ihre Bibel. Dann merken Sie, wo der Zeiger der Weltenuhr steht. Die Bibel geht in Erfüllung. Wer das nicht glaubt, braucht nur seine Zeitung lesen. Ganz einfach. Dazu muss ich aber noch ein anderes sagen. Offenbarung 16, das ist das, was mich traurig macht.
Da sehen zwar die Leute all die Not, auch hier Ozonloch, nicht? Hautkrebs, all diese Dinge sind angekündigt in der Bibel. Doch was mich traurig macht, ist, dass da steht, sie lehnen sich gegen Gott auf und sagen, Gott, warum du, nicht gemein? Aber sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um. Und deshalb geht Gericht weiter. All diese Ereignisse, ob Waldsterben oder umkippendes Wasser, Ozonloch oder egal was da so geschieht, hat zur Ursache, als Grundlage unsere Sünde. Nicht Bereitschaft zur Buße, nach dem Willen Gottes zu leben. Deshalb muss ich in diesem Zusammenhang natürlich auch was sagen zur sogenannten Friedensbewegung. Die Friedensbewegung marschiert ja unter einem ganz bestimmten Zeichen, einem Banner. Und dieses Zeichen ist das sogenannte Friedenszeichen, dieses Peace-Zeichen. Das kennen Sie ja, ist dieses Kreuz auf dem Kopf stehend mit den dann nach unten abgeknickten Balken. Können Sie sich vorstellen, ja? Dieser Balken, der senkrechte und dann den nach unten abgeknickten Balken. Dieses sogenannte Peace- oder Friedenszeichen, Friedensrune, ist entstanden oder kommt schon aus dem Altertum und neu auf den Markt gekommen durch diesen Gründer dieser sogenannten Friedensbewegung. Dieser Mann ist ein praktizierender Spiritist gewesen, der selbst die unmöglichsten Dinge mit Satan erlebt hat und der dann die Friedensbewegung gegründet hat. Nur dieses Peace-Zeichen ist das Zeichen Satans. Verstanden? Und jetzt ganz ehrlich, was soll bei dieser sogenannten Friedensbewegung unterm Strich rauskommen? Unter dem Zeichen Satans. Was dabei rauskommt, ist Katastrophe. Aber nicht Frieden. Frieden könnte werden, wenn wir Menschen endlich umkehren würden, jeder Einzelne für sich, Buße tun und sein Leben ganz neu nach dem Willen Gottes ausrichten. Das wäre der einzige Weg, da nochmal herauszukommen. Nur Gott ist bisher sehr gnädig gewesen. Gott hat uns also nicht zur Marionette gemacht, sondern er lässt uns bis heute die Freiheit, entscheiden zu können, wie oder was wir wollen. Nur bitte denken Sie daran, Neutralität heißt Gemeinschaft mit Satan. Und damit auch in der Verdammnis Gemeinschaft mit Satan. Ich komme so langsam zum Schluss. Ich denke, Sie haben auch genug gehört. Aber in Lukas 15, dieses Beispiel, dieses Gleichnis kennen Sie ja alle, da erzählt der Jesus dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der Jesus umschreibt das, wie der Junge da sein Kapital fordert vom Vater, hier mein Erbe bitte, nicht? Und dann zieht er ab. Und unterwegs schmeißt er mit dem Geld, mit dem Kapital seines Vaters um sich. Das gehörte ihm im letzten Jahr gar nicht. Genauso ist das auch mit uns. Das, was Sie als Kapital haben, ich meine jetzt nicht schaffe Häusle bauen und Auto und so, das Kapital meine ich nicht, sondern Kapital dein Leben. Dieses Kapital, was Gott dir anvertraut hat, ist so großartig, so gut. Nur was machst du damit? Was tun wir damit? Schmeißen wir es auch einfach weg und so, oder setzen wir es ein zur Ehre Gottes, nach seinem Willen? Na, jetzt ganz ehrlich, was kann Gott eigentlich dafür, dass der Junge dann schwere Zeiten durchmacht, als das Geld alt ist? Was kann Gott dafür, wenn der mit einem Mal da, ja wirklich, es geht ja so, deshalb kann man das so sagen, bei den Säulen sitzt? Und er muss das reinspachteln, oder Essen kann man das ja schon bald gar nicht mehr nennen, nicht? Was die Säue auffressen. Was kann Gott denn dafür? Gar nichts. Eigentlich kann man nur sagen, es war Liebe Gottes, die ihn dann so dahin gebracht hat, dass er zum Nachdenken kam. Wie mancher erzählt und sagt aus seinem Leben, wäre dies ein oder andere auch schwerer in meinem Leben nicht gewesen, hätte ich die Kurve zur Umkehr nie bekommen. Deshalb wollen wir also auch dankbar sein, wenn Gott uns schwere Wege führt, die uns dann zum Segen werden. Aber entscheidend wichtig war, dieser Sohn, er musste in seinem Herzen sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und dann trifft er in dieser Umkehr innerlich die Entscheidung, hier raus, zurück zu meinem Vater. Und als er vor seinem Vater steht, er kommt ihm ja entgegengelaufen, obwohl der Kerl, der riecht nicht wie 47,11, sondern wie der 48,13, das kann ich Ihnen sagen. Nicht? Der stinkt 48 Meilen gegen den Wind. Aber sein Vater hat ihn dennoch so lieb, dass er den Kerl in den Arm nimmt und küsst den Kerl noch. Nicht? Den hätte ich erst mal gesagt, nicht da draußen, nicht? Hol mal eben einen Knecht mit dem Hochdruckreiniger, nicht? Der erst mal richtig abspritzt. Nicht? Nein, nein, Gott ist so gnädig, nicht? Der nimmt ihn in die Arme. Der schlachtet einen Kalbfähne, macht ihn fest, dass er wieder heimkommt. Aber er muss dem Vater auch sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann kommt er an die Stelle, das ist schön zu beachten, wo er jetzt eigentlich nochmal Luft holt und das ist ja dann sehr schwer, nicht? Ich bin hinfort nicht mehr wert, weil ich dein Sohn habe. Dazu lässt der Vater es nicht kommen. Lesen wir nach in Lukas 15. Wunderbar. Gott lässt es nicht dazu kommen. Ja? Der Vater. Er muss ihm nur sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann holt er Luft und dann sagt der Vater, ich freue mich, dass du da bist. Und er nimmt ihn wieder an als Kind, als Sohn. Und setzt ihn ein als wahrhaftig als Erbe. Machen wir also bitte Gott nicht verantwortlich für Dinge, die wir selber verursacht haben. Deshalb nochmal die Grundfragen. Warum sind wir Gott eigentlich untreu geworden? Warum leben wir auch weiter bewusst in der Gottesferne? Warum geben wir Gott nicht die Ehre und danken ihm so, wie es ihm eigentlich zusteht? Warum stoßen wir Gottes Angebot auch weiter zurück? Warum beschuldigen wir Gott, obwohl wir gesündigt haben, obwohl wir Gott die Liebesbeziehung gekündigt haben als Mensch? Warum lassen wir uns weiter von Satan verführen? Warum nehmen wir Gottes Angebot der Versöhnung nicht an? Darum ist es entscheidend, umzukehren, Sünde zu bekennen und ihn zu bitten, dass er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Deshalb entscheidend wichtig, einmal konkret zu beten. Herr Jesus, ich möchte so nicht weiterleben. Ich kann auch nicht so weiterleben. Sondern ich bitte dich, dass du dich in meinem Leben offenbarst. Dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte das gerne. Ich kann nur eins, ich kann sie bitten, als Botschaft der Jesu Christi, so wie es 2. Korinther 5 zeigt, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Ich bitte sie an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott. Aber es gibt doch ein zu spät. Und damit komme ich zum Schluss. Pastor Wilhelm Busch ist in seinen ersten Dienstjahren wurde zu einem Sterbenden gerufen. Dieser Mann war schwer herzkrank. Manche kennen dieses Beispiel. Er kommt ins Krankenhaus, spricht mit dem Mann. Und wer Pastor Wilhelm Busch kennt, weiß, was das für ein feuriger kleiner Mann war, nicht? Da war, naja, wie man so schön gesagt hat, lieber einen Busch als einen ganzen Wald von Pastoren, nicht? Das ist ja wahr, das ist ja wahr, das ist ja wahr, klar. Er kommt also zu dem Kranken, spricht mit ihm und dieser Mann, dieser sterbende Mann dort, besteht darauf, er will den Abendmahl haben. Aber Wilhelm Busch hat ihm klar gemacht, das Abendmahl, das rettet dich nicht. Aber er will das Abendmahl, so als, weiß ich, was letzte Ölung oder weiß ich. Nur da bringt ihn ja nicht in den Himmel, sondern ist höchstens nochmal Gewissheit des Angebots Gottes. Nicht? Und wenn ich dann dennoch nicht innerlich umkehre, dann ist das sogar noch gerechtes Gericht. Deshalb, geh bloß nicht zum Abendmahl, wenn du mit Gott nicht versöhnt bist. Kommt direkt Gericht auf uns. Ich habe bei einer goldenen Konfirmation, als ich über Endgericht gesprochen habe, ich habe meine goldigen Konfirmanden da unten, nicht? Habe ich gewarnt, ich habe gesagt, bleibt sitzen. Und dann, naja, Tradition, nicht? Alle trotteten an. Und vorne vorm Altar habe ich nochmal gesagt, Gericht wird über euch kommen. Nicht, das ist eigentlich Botschaft, nicht? Das ist auch Evangelium. Das war bloß nicht mein, immer nur so ein liebenstreichelnden, liebes Götteleinchen, den gibt es nicht. sondern gibt einen heiligen Gott, einen gerechten Gott, der uns unheimlich lieb hat. Das ist wunderbar. So. Also, Wilhelm Busch rein, ein paar Sachen gepackt, nicht, für das Abendmahl und so, wieder rein ins Krankenhaus, gibt diesem Mann dann das Abendmahl, geht dann nach draußen, die Frau dieses sterbenden Mannes war dabei, will den beiden so ein bisschen Zeit lassen, weil er so am Japsen ist und auch so in letzten Zügen eigentlich. Er wartet draußen, die Frau kommt immer noch nicht an die Tür und holt ihn rein zum Verabschieden. Und langsam wird er, Wilhelm Busch, unruhig, nicht, also an die Tür klopft, guckt rein, da sitzt der Mann aufrecht im Bett. Unfassbar. Eben noch sterben. Jetzt sitzt der Kerl aufrecht im Bett. Er da rein, ne? Ich bin der Busch, ne? Jetzt aber ran zur Sache. Sagt ihm, lieber Mann, Gott hat Ihnen nochmal Zeit zugelegt. Ich bitte Sie, lassen Sie sich jetzt versöhnen mit Gott. Haha, sagt der Mann. Jetzt brauche ich keinen Heiland mehr. Greift sie an die Brust, fällt zurück und ist tot. Es geht ihm zu spät. Denken wir also bitte daran, warum lässt Gott das zu? Die Fragestellung stimmt nicht, ist falsch. Die Frage müsste eigentlich also lauten, das schade, warum sind wir Menschen Gott weggelaufen? Warum haben wir die Liebesbeziehung aufgekündigt? Okay, es ist so geschehen, wir können es nicht rückgängig machen. Deshalb waren nicht wir, das war die Eva, unsere Vorfahren, ja? Aber wir können jetzt das Angebot Gottes der Versöhnung durch Christus wieder in Anspruch nehmen. Und wer mit Gott versöhnt ist, der darf dann ganz sicher auch für sich erfahren, die Zusage Gottes, und das möchte ich jetzt in einem Lied dann nochmal vorlaufen lassen, dass der Jesus ganz treu ist, uns auch ganz sicher auch durch Schwierigkeiten und Leid und Not hindurchbringt. Und zwar heißt dieses Lied, Jesus hat verheißen. Jesus hat verheißen, ich will dich nicht verlassen. Was willst du noch sorgen und warum traurig sein? Liegt auch dein Weg im Dunkel noch verborgen? Er, der Herr der Welten, lässt dich nicht allein. Er wird niemals dich vergessen, wird dich nicht verlassen, mit starker Hand dich fassen. Er wird niemals von dir weichen. Er ist dein Erlöser und er sorgt für dich. Bist du entmutigt, kannst keinen Ausweg sehen, quälen dich die Zweifel und scheint dir Hilfe fern, dann vertraue Jesus. Er wird mit dir gehen und dein ganzes Leben übergib dem Herrn. Er wird niemals dich vergessen, wird dich nicht verlassen, mit starker Hand dich fassen. Er wird niemals von dir weichen. Er ist dein Erlöser und er sorgt für dich. Er wird dich erretten, er hat es ja versprochen. Fange an zu danken, zu preisen seine Treue. Er, dessen Name ist Wahrheit, hat nie sein Wort gebrochen. Wer ihm traut, erlebt sein Handeln ständig neu.